Das ist ja eigentlich das heutige Thema, der Titel. Und in diesem zweiten Vortrag möchte ich darauf eingehen, was ist damit gemeint. Es ist ein Eintrag vom 16. März 1913. Hier spricht Jesus davon und erklärt auch genau, was darunter zu verstehen ist. Das ist im Band 11, 16. März 1913. Der Eifer im Beten, das Eis im Willen Gottes ist Feuer, Nahrung der Seelen, so heißt die Überschrift. Und es war nämlich so, irgendwie bin ich auf dieses Thema gekommen, da hat mich gerade der Gregor angerufen, es ergibt sich etwas in München und wie wollen wir das betiteln, mit welchem Thema? Und da war gerade Pater Maximilian Kolbe für mich so im Vordergrund, ich meine im Vordergrund in einer Weise, im Vordergrund der Aufmerksamkeit. Es gibt ein antiquarisches Buch von Maria Winowska, Das Geheimnis des Pater Maximilian Kolbe. Dieses Buch habe ich gerade gelesen in diesen Tagen, vor einigen Wochen. Es gibt auch ein anderes, weil wir schon dabei sind, Die Immaculata, unser Ideal von Pater Karl Stehlin. Das ist auch sehr gut. Es gibt so eine Art Gesamteinblick, Übersicht über sein Werk und sein Leben. Man kann das ja nicht in dieser Ausführlichkeit jetzt in der knappen Zeit behandeln. Deshalb möchte ich noch diese Bücher, diese Hinweise geben. Und von Pater Maximilian habe ich gerade gelesen, das war eben dieses Zusammentreffen. Er hat die ME ja gegründet, das kommt dann im letzten Vortrag. Und da kommt dann mehr davon. Auf jeden Fall war gerade die Seite 74 da in meinem Geist oder hatte ich gerade gelesen. Das hat mich so beeindruckt. Es ist nämlich genau das, was wir im göttlichen Willen auch erfahren. Er hat ja auch im göttlichen Willen gelebt. Er sagt hier aus seiner Erfahrung, wie er in der ME und seine Ritter, seine Mitstreiter im Dienst der Immaculata, wie sie gearbeitet haben. Und es ist nämlich nicht nur die Arbeit jetzt an den Druckerpressen oder Rotationsmaschinen oder in der Setzerei oder das Verfassen von Artikeln, was wir halt jetzt im irdischen, im weltlichen Sinn unter Arbeit verstehen. Arbeit war für Pater Maximilian Kolbe noch viel mehr. Es war das Gebet, es war die Liebe zu Gott, es war die Hingabe an Gott und ein wesentlicher Teil dieser Arbeit war das Leiden. Das Leiden, der Wert des Leidens. Und das hat mich nämlich so berührt. Also das Buch von Frau Winowska ist sehr anspruchsvoll, weil wir sehen hier in diesem Buch, wie viel er gelitten hat und wie sehr das Leiden zur Fruchtbarkeit seines Wirkens beigetragen hat. Das war unglaublich. Also sie hat das ganz klar herausgebracht. Das Buch, das geht einem so nahe und es ist eine Herausforderung, weil das so deutlich herauskommt in seinem ganzen Leben. Und er sagt hier, wir werden viel mehr tun, wenn wir in innere und äußere Finsternis getaucht. Also wir sehen gleich, wie sehr uns das alle betrifft. Wer ist nicht einmal in Finsternis getaucht? Wir werden viel mehr tun, wenn wir in äußere und innere Finsternis getaucht sind, dann voller Traurigkeit. Also wenn wir das gut zuhören, ich glaube, da findet sich jeder auch darin, in die Finsternis getaucht, in die Traurigkeit, erschöpft, am Ende, er hat ja gearbeitet, ohne sich zu schonen, er war schwer krank und hat weit über seine Kräfte, ein anderer hätte eigentlich sterben müssen an Überarbeitung. Es sind sogar Mitbrüder an Überarbeitung gestorben von ihm. Also Finsternis, Traurigkeit erschöpft am Ende ohne jeden Trost, wenn wir so sind, bei jedem Schritt verfolgt werden, verfolgt werden von den eigenen Mitbrüdern, die ihn verspottet haben, von ständigen Misserfolgen begleitet, von allen verlassen, verspottet und verhöhnt werden. Also das geht wirklich ins Eingemachte, das ist hart, wenn man das hören muss. Verspottet und verhöhnt wie Jesus am Kreuz. Dann werden wir viel mehr tun, in diesem Zustand. Werden wir viel mehr tun als sonst. Das will er damit sagen. Vorausgesetzt, aber vorausgesetzt. Und das ist jetzt das Wichtige. Dass wir mit unserer ganzen Kraft für die beten, die uns verfolgen. Also in diesem Zustand des Leidens, der Finsternis, verfolgt, verspottet, im Misserfolg. Und vorausgesetzt, dann hat das die Kraft. Nur dann, dass wir mit unserer ganzen Kraft für die beten, die uns verfolgen. Und sie mit allen Mitteln durch die Unbefleckte zu Gott hinführen wollen. Also das war eigentlich die Quelle, die Essenz seiner Fruchtbarkeit. Das Leiden, das er als Lösegeld eingesetzt hat, um gerade die Seelen zu retten und zu Gott zu führen, die ihm das Leiden zufügen. Das ist heroisch, das ist heldenhaft. Und darum sagt auch Frau Winowska, Ritter der Immaculata zu sein, bedeutet definitionsmäßig Helden der Liebe zu sein. Und dann kam eben der Anruf von Gregor und ich habe dann im Buch des Himmels nachgeschaut, oder das war in diesem Zusammenhang, wie werden wir den Titel wählen? Und dann kam eben genau, dann habe ich diese Stelle aufgeschlagen, der Eifer im Beten, das Eis ist brennender als das Feuer. Und dann im Lichte von Pater Kolbe habe ich dann erst verstanden, vor vielen Jahren, also vor 10 Jahren, 15 Jahren habe ich diese Stelle übersetzt und nicht verstanden. Und drum, ich lese euch ein Stück vor und dann versuche ich zu erklären aus meiner heutigen Einsicht, die der Himmel mir geschenkt hat. Meine Tochter, wenn die Seele mit Eifer betet, sagte Jesus, ist es Weihrauch mit Rauch. Also Weihrauch ist das Gebet, aber es ist auch Rauch dabei. Wenn sie aber betet und sich kalt fühlt, ohne zu erlauben, dass etwas mir Fremdes in sie eintritt, dann ist es Weihrauch ohne Rauch. Also das Gebet ist der Weihrauch, aber weil sie keinen Eifer hat, keine Gefühle, keine Glut, keine Freude, keinen Trost, da fehlt der Rauch. Ne? Also da sehen wir schon, der Rauch kommt von dieser Befriedigung der Eigenliebe. Also es geht uns ja gut und wir meinen, ach, ich bin von Gott so geliebt, ich bin so in seiner Nähe. Und genau da entsteht aber der Rauch durch diese Eigenliebe, die heimlich in uns sitzt. Wenn wir ohne Eifer beten, kalt, trocken, aber treu, dann beten wir schenken Gott den Weihrauch ohne Rauch. Und hier sagt Jesus, beide gefallen mir. Es gefällt ihm beides, der Weihrauch des Gebets gefällt ihm immer. Aber der Weihrauch ohne Rauch gefällt mir mehr, denn Rauch belästigt immer die Augen. Und ja, die Luisa hat sich nämlich, das habe ich jetzt nicht vorgelesen, sie hat sich nicht gut gefühlt. Sie hat sich gleichgültig gefühlt, da oben in den ersten Sätzen. Ich fühlte mich gleichgültig und kalt, aber trotzdem tat ich alles, was ich zu tun gewohnt bin. Und dann hat sie sich gedacht, ja, so armselig, so kalt, so gleichgültig, das kann ja Gott gar nicht gefallen. Aber ich tue es halt trotzdem aus Treue. Und dann hat Jesus ihr eben erklärt, wenn wir keine Gefühle haben, wenn es kalt ist in unserer Seele, trocken, dann ist ihm dieses Gebet, das wir im Zustand der Kälte an ihn richten, lieber als das Gebet im Zustand des Trostes. Und dann erklärt er es, meine Tochter, das Eis, also die Kälte, in meinem Willen ist brennender als das Feuer. Also wenn wir uns kalt und trocken und Gott ferne fühlen, ja, was habe ich denn jetzt angestellt, was habe ich denn gemacht, irgendwas muss ich falsch machen, ich komme immer weiter weg von Gott, ich bemühe mich so und ich komme immer weiter weg, ich bin trocken und kalt und fühle mich gleichgültig, muss mich zwingen zum Beten. Das könnte bei uns jetzt so durch uns durch den Kopf gehen. Aber er sagt, das Eis in meinem Willen ist brennender als das Feuer. Was würde dich mehr beeindrucken? Zu sehen, dass das Eis die Kraft hat zu verbrennen, oder das Feuer, das die Dinge in Feuer verwandelt? Sicherlich das Eis. Wenn wir da uns einen Eisklotz vorstellen, der jetzt die Gegenstände berührt, Holz und so weiter, und diese fangen zu brennen an durch die Berührung des Eises, da würde jeder hinschauen, was ist denn das? Also das Eis, das die Kraft hat zu verbrennen und jeden Gegenstand zu zerstören, der es berühren könnte. Ja, das Eis wird uns mehr beeindrucken. Ach, meine Tochter, in meinem Willen verändern die Dinge ihre Natur. So hat das Eis in meinem Willen die Kraft, alles zu zerstören, was meiner Heiligkeit nicht würdig ist. Also darum geht's. Gott, das sagt Jesus so oft in den Schriften von Luisa Picaretta. Er reinigt die Seele von allem, was menschlich ist, was nicht heilig ist, was verdorben ist. Im Goldenen Buch gibt es da auch ein paar Seiten, die das ganz klar vor Augen führen. Gott kann sich ja mit der Seele nicht vereinigen, solange sie nicht ganz rein ist. Wir müssen von unserer verdorbenen Natur gereinigt werden. Auf den Seiten so 56, 58 beschreibt er das ganz klar. Also wie sich diese verdorbene Eigenliebe überall einschleicht, ohne unser Wissen und ohne unser Wollen. Wir haben die besten Absichten, aber in den besten Absichten steckt auch noch diese verborgene Eigenliebe, die alles verdirbt und immer für sich was abzweigen möchte. Deshalb ist ja diese vollkommene Hingabe an Maria, dass ich meinen Absichten entsage. Das kommt so oft vor, sich selbst und den eigenen Absichten entsagen, bei Grignon. Und sich mit den Absichten der Mutter Gottes vereinigen. Ihre Absichten sind kristallklar und rein. Und so möchte sie uns praktisch hineinnehmen in ihre Absichten, dass wir uns selber loswerden. Diese verdorbene Natur, das ist diese Erbsünde von Adam, die sich da hinein wie ein giftiger Schwamm in ein Stück Holz oder in einen Holzboden. Zu Hause hatten wir im Kellergeschoss einen Holzboden, der war befallen von einem Holzschwamm. Das bringt man nicht mehr heraus, diesen giftigen Schwamm im Holz, man kann das nur herausschneiden, das befallene Holz. Weil der Schwamm, der ist eins mit dem Holz, das bringt es nicht raus. Gibt es kein Mittel, man kann es nur entfernen. Und so ist es auch ähnlich mit unserer verdorbenen Natur. Wir können ihr nur entsagen und uns mit Maria verbinden, mit ihren reinsten Absichten, damit wir da rauskommen, loskommen. Und so ist es auch im göttlichen Willen. Jesus will uns losschälen oder befreien von unserer heimlichen Eigenliebe, von diesen verdorbenen Neigungen. Und das geschieht eben gerade dann, wenn wir uns kalt fühlen, trocken, ohne Trost, fern von Gott. Wir denken dann, wir fangen dann meistens an, das ist das Menschliche, ja, was ist denn, was mache ich denn falsch? Oder Gott liebt mich nicht. Dann fängt man vielleicht so an, auf die psychologische Ebene herunterzugleiten, also die ganzen Vorsätze zu vergessen, der Hingabe, der Liebe zu Gott, des Vertrauens zu Gott. Wenn ich jetzt trocken und kalt und trostlos bin, dann fängt man auch an, die Ursachen zu suchen. Und dann, ja, also meine Erfahrung ist die, dass man dann versucht, es psychologisch zu denken. Und das ist eigentlich völlig verkehrt. Jesus sagt nämlich, dass das Eis in meinem Willen hat die Kraft, alles zu zerstören, was meiner Heiligkeit nicht würdig ist. Es macht, also die Kälte, das Eis, macht die Seele rein, klar und heilig. Meinem Wohlgefallen entsprechend und nicht dem ihren. Also wir glauben, wir machen alles verkehrt, es läuft was schief. Es sind meine seelischen Verletzungen. Oder es sind die und die psychologischen Ursachen, warum ich jetzt so und so in diesem Zustand bin, ist man versucht zu denken. Und
welches Datum ist
das? Das ist 16. März 1913. Und es ist, ja, wir glauben gerade, wir sind unmöglich, wir müssen was machen, wir müssen was unternehmen, diesen Zustand abzustellen. Und Jesus ist aber gerade in diesem Zustand dabei, uns nach seinem Wohlgefallen zu gestalten. Wir sind im Dunkeln und das ist, ja, das passt uns nicht, das gefällt uns nicht, das tut weh, das macht traurig, wir werden mutlos. Und darum, ich habe gedacht, ich möchte euch das heute sagen, weil das ist so ein zentraler Punkt im geistlichen Leben. Das erfahren wir alle. Und dass wir hier verstehen lernen, für mich war das auch so eine zentrale Einsicht. Gott gestaltet uns in diesen Dunkelheiten, diesen Trostlosigkeiten, seinem Wohlgefallen entsprechend. Wir sehen nichts oft, wir wissen nicht, wohin es geht. Wir glauben, es geht in die falsche Richtung, meinen, wir müssen da was unternehmen, das abstellen, dass wir wieder ins Licht kommen, in den Trost. Und ja, eigentlich zerstören wir dann seine Arbeit. Und er sagt das hier auch, das ist die Blindheit der Geschöpfe. Und auch derer, die gut genannt werden, wenn sie sich kalt fühlen, armselig, schwach, bedrückt und anderes. Also gerade dann, wenn es uns schlecht geht, könnte man ganz einfach auf Deutsch sagen. Und jetzt ist eben das, was ich vorhin erwähnt habe. Und je schlechter sie sich fühlen, umso mehr verstricken sie sich in ihren Willen. Also sie verstricken sich in ihren Willen, alles auf der menschlichen Ebene, alles auf der natürlichen Ebene, meine Psyche, meine Verletzungen, meine Vergangenheit und meine schlechten Erfahrungen, die das und das jetzt alles verursacht haben und jetzt diese Begegnung und jenes Ereignis hat das wieder alles aufgewühlt und ausgelöst und neu Es ist wahrscheinlich oft so, dass es auch so läuft, das ist aber nur die Oberfläche. Gott verwendet ja die Geschöpfe und die Situationen und unsere Seelenzustände, um uns zu formen und zu reinigen. Und jetzt ist es für uns eben so wichtig, dass Gott wirken kann, dass wir ihm sein Werk nicht zerstören, dass wir nicht auf dieses natürliche Niveau heruntergleiten, auf die Psychologie. Je schlechter sie sich fühlen, umso mehr verstricken sie sich in ihren Willen, also auf den menschlichen Willen fixieren sie sich, auf die menschliche Ebene begeben sie sich und weben sich das Labyrinth, um sich noch mehr in ihre Übel einzuhüllen. Das bedeutet, sie weben sich das Labyrinth, bedeutet, wir denken nur mehr menschlich. Wir sehen nur mehr unsere Psyche und unsere Leiden und die suchen die Ursachen, warum und wieso. Und wir sehen unsere Armseligkeit und beweinen uns selbst. Da gibt es auch diese Einträge von Luisa, wo sie das beschreibt. Sie sieht eine Person mit einem dunklen Tuch über dem Kopf. Sie geht gebeugt und wankend, schaut immer auf sich selbst und nicht hinauf in den Himmel. Sie schaut nicht auf Gott, sondern sie betrachtet sich selbst, ihre eigenen Armseligkeiten, Schwächen, Fehler, ihr Elend. Sie wird immer trauriger, immer mutloser und immer schwächer. Also es wird nur noch schlimmer. Wenn wir da auf diese Ebene heruntersteigen, auf die menschliche, die psychologische, dann verstricken wir uns immer noch mehr in dieses Labyrinth. Und dann sagt er was Interessantes. Sie verstricken sich, anstatt einen Sprung in meinen Willen zu machen, wo sie das Eis als Feuer finden würden. Ich lese jetzt einmal den Satz fertig. In der Armseligkeit den Reichtum, in der Schwäche die Stärke. In der Bedrückung Freude. Also das geschieht durch diesen Sprung in den göttlichen Willen. Das muss ich dann auch erklären, was da gemeint ist. Wie springe ich in den göttlichen Willen hinein? Also wenn wir in den göttlichen Willen hineinspringen, dann finden wir das Eis als Feuer, die Armseligkeit als Reichtum. Also praktisch, sie verbirgt den Reichtum. In der Schwäche finden wir die Stärke. In der Bedrückung die Freude. Wie ist das denn möglich? Also das möchten wir ja alle. Einen Sprung machen und wir entdecken dann in der Bedrückung die Freude, im Eis das Feuer. Und wie machen wir diesen Sprung? Und soweit ich das jetzt erkennen kann, also damals, wie ich es übersetzt habe, habe ich es überhaupt nicht verstanden. Ich habe mir gedacht, ja, wenn ich wüsste, wie das geht. In den göttlichen Willen springen heißt eben dieses Geheimnis von Grignon, sich selbst entsagen, sich selbst vergessen. Einen Satz habe ich auswendig gelernt aus dem Goldenen Buch, wo er sagt, vergiss alles und schau auf deine gute Mutter, die barmherzig über dich wacht, um dich in allem und durch alles mit Jesus zu vereinigen. Und das ist eigentlich dieser Weg. Vergiss alles, das heißt alles, was um mich herum ist. Nicht, dass ich jetzt die Augen verschließe und Weltflucht, sondern es heißt, mich selbst vergessen. Den Blick von mir selber abwenden, von meinem Elend und den Blick auf Gott richten. Also bei Grignon auf Maria, er hat immer Maria als seine Bezugsperson. Und das auch aus gutem Grund. Aber das würde jetzt zu weit führen. Aber das heißt, ein Sprung in den göttlichen Willen machen, heißt jetzt meinen Absichten entsagen. Ich habe meine Vorstellungen, meine Wünsche. Das ist alles auf der menschlichen Ebene. Meine Verletzungen, meine Erinnerungen. Wir haben der eine mehr Verletzungen, der andere weniger. Der eine ist sensibler, der andere weniger sensibel. Wir gehen alle ganz verschieden damit um. Wir sind ja geprägt durch unsere Vergangenheit, eindeutig sicher, durch die Familie. Das ist ja alles, das hinterlässt ja alle Spuren. Aber das ist im göttlichen Willen, kann uns nichts davon einschränken und nichts davon behindern. Ganz egal, wie unsere Vergangenheit war, unser Elternhaus war, unser Eheleben, was wir im Beruf erlebt haben, welche Verletzungen wir haben. Im göttlichen Willen spielt das alles keine Rolle, letztlich. Auf der menschlichen Ebene behindert es uns ständig, mehr oder weniger. Aber im göttlichen Willen lassen wir alles hinter uns, weil wir uns vergessen, weil wir sagen, Jesus oder Maria, ich bin ganz dein. Ich gebe dir meinen Willen, ich schenke mich dir ganz. Mach mit mir, was du willst, ich vertraue dir. Und ich bitte dich um deinen Willen, ich nehme dein Leben und ich gebe dir das meine. Ich gebe dir meine Armseligkeit, meine Verletzungen, meine Fehler, meine Schwächen, meine Unfähigkeit. Ich kann euch sagen, ich bin unfähig, im göttlichen Willen zu leben. Und ich sage euch auch, ihr seid es auch. Wir sind unfähig. Buchstäblich, schlicht und einfach, das ist die Tatsache. Aber wir können diesen Schritt tun, diesen Sprung in den göttlichen Willen, dass wir sagen, Jesus, ich gebe dir meinen Willen, ich gebe dir mein ganzes Sein, mein ganzes Leben. Und bitte gib du mir dein Leben, gib du mir deinen Willen, deine Liebe. Und dann geschieht dieses Wunder. Es ist vielleicht nicht so, dass wir das jetzt gleich auf Anhieb so erleben und erfahren, jetzt lesen wir das und das wollen wir umsetzen. Aber ich glaube, es ist doch die Erfahrung, wenn wir beharrlich sind auf dem Weg der Hingabe, dass es uns leichter wird und dass wir dann durch die Hilfe von oben, den Heiligen Geist, durch die Mutter Gottes, das Licht bekommen in unserem Geist, dass wir innerlich den Weg wirklich finden in diese Hingabe und dass wir es dann erfahren. Und so konnte Pater Kolbe für die beten mit ganzer Kraft, die ihm so viel Leiden zubereitet haben. Gerade für die und in einer Freude. Also er hatte dann zugleich das Leiden, das ist ja geblieben, wie es war. Die Verleumdung, die Verspottung, der Misserfolg, die Krankheit, die Not. Aber auf der anderen Seite, er hatte zugleich die Freude und den Frieden. Das kommt dann im dritten Vortrag, da wie er seinen Mitbrüdern sein Testament, sein Geistiges hinterlassen hat. Das ist einfach eine Wucht. Und da sehen wir angewendet im konkreten Leben den göttlichen Willen bei Pater Kolbe. Und so ist es auch für uns möglich. Einfach, wenn wir verstehen, worum es geht, dass wir unseren Willen abgeben, unsere Absichten abgeben, uns selbst vergessen. Es ist natürlich so, wenn wir das jetzt lesen und anfangen zu praktizieren, dann schmeißt uns wieder mal so richtig hinein, dann machen wir einen Bauchfleck. Und es geht immer so auf und ab. Aber wer beharrlich ist, wer nicht aufgibt, dem greift der Himmel so unter die Arme. Und wir erleben das. Es ist sicher so, wir erfahren es, wenn wir es tun, immer mehr. Und Gott wird immer stärker. Sein Leben in uns wächst. Und so sagt er, Jesus bei Luisa, ich erlaube, dass sie sich so schlecht fühlen. Also ich lasse es zu. Ich lasse es zu, dass ihr euch so schlecht fühlt. Um euch in meinem Willen das Gegenteil von den Übeln zu geben, die ihr habt. Boah, ist das nicht schön. Ich lasse es zu, dass es euch so schlecht geht. Dass ihr durch all das hindurch müsst. Traurigkeit, Entmutigung, also kurz davor alles hinzuschmeißen, keinen Weg mehr, ich weiß nicht ein noch aus. Und, oder das Gefühl auch, ich halte es nicht mehr aus, diese Bedrückung, diese Lasten, die ich zu tragen habe. Ich lasse es zu, sagt er, um euch in meinem Willen das Gegenteil von den Übeln zu geben, die ihr habt. Also die Freude, den Frieden, die Liebe, den Mut, die Zuversicht, einen bedingungslosen, grenzenlosen Glauben, eine grenzenlose Hoffnung, eine totale Hingabe, so wie es die Heiligen leben. Das will er uns geben durch diese Prüfungen oder durch diese Dunkelheiten, durch diese Leiden hindurch. Und er sagt, er klagt dann doch die Geschöpfe, die das nicht ein für alle Mal begreifen wollen, machen meine Pläne über sie zunichte, weil wir auf der menschlichen Ebene bleiben oder uns, eben wenn wir in die Dunkelheit hineinschlittern, dann ziehen wir uns praktisch den Strick noch selber zu um den Hals und machen es noch schlimmer und verlieren den Mut, wir hadern mit Gott, wir lehnen uns auf, ja, wir können uns selber nicht mehr anschauen, dann wir sind total unglücklich und entmutigt, weil wir uns dann Gott gegenüber so unmöglich verhalten. Das ist ein Teufelskreis. Da wird es immer schlimmer, bis wir endlich einmal kapieren. Es geht uns ja dann wahrscheinlich oft so, naja, so kann es nicht weitergehen. Dann werfen wir uns dann doch Gott in die Arme. Und das können wir ja gleich tun. Natürlich, das fällt uns schwer, aber das lernen wir. Mit der Hilfe von oben. Und ja, wenn wir auf diese menschliche Ebene uns ziehen lassen, dann machen wir die Pläne Gottes zunichte. Er möchte Heilige aus uns formen, er möchte uns reinigen. Wie er da gesagt hat, die Seele wird rein, klar und heilig. Das ist sein Wille und das ist seine Absicht mit diesen Situationen. Und vielleicht lese ich das auch noch vor, weil das so dazu passt, jetzt dieses Gegenteil von dieser Finsternis und Dunkelheit, also das, was er will, was das Leben im göttlichen Willen ist. Meine Tochter, schau, wie sich jene, also Seele, wie sich die Seele selber nährt, die meinen Willen tut. Und dann hat sie gesehen in diesem Augenblick eine Sonne, die unzählige Strahlen verbreitete. Und die Sonne war so strahlend, dass unsere, die wir am irdischen Himmel sehen, nur wie ein Schatten schien. Und ich sah wenige Seelen hineingetaucht in dieses Licht. Das sind also nur wenige, die wirklich in dem göttlichen Willen leben, die dieses Licht aufnehmen. Ich sah wenige Seelen hineingetaucht in dieses Licht und mit dem Mund an diesen Strahlen, als ob es Brüste zum Saugen wären. So steht's hier. Also sie hängen mit dem Mund an den Lichtstrahlen der Sonne, buchstäblich, und saugen am Licht. Sie saugen die Milch der Liebe Gottes, das Licht der Liebe Gottes. Und ich will euch das nicht, man könnte da Anstoß nehmen an dieser Formulierung, aber so ist es geschrieben, weil das ein ganz starkes Bild ist für diese Realität, dass wir das Licht einsaugen. Und wenn wir jetzt uns hier zusammenfinden und die Schriften von Luisa lesen und hören, dann ist das genau das, was wir tun. Wir saugen an diesen Lichtstrahlen. Und diese Seelen waren allen anderen Dingen entfremdet. Also für diese Seelen hat es nur die Sonne gegeben. Das heißt, die Sonne ist das ein Bild für den göttlichen Willen, für das Fiat. Jesus spricht sehr oft von der Sonne und von der Erde in den Schriften von Luisa. Die Sonne ist immer das Symbol für den göttlichen Willen. Es ist die Fülle aller Güter, die Fülle des Lebens, der Liebe. Das ist einfach Gott, der alles in sich schließt, der die Quelle von allem ist. Und die Erde im Vergleich dazu ist dann der Mensch, der im menschlichen Willen lebt, also nicht im göttlichen Willen, sondern wie die früheren Heiligen. Sie besitzen nicht das Leben Gottes in seiner Fülle. Das heißt, sie tragen nicht das Leben Gottes in Wirklichkeit, nicht real. Gott ist in ihnen nicht real. Er ist in ihnen nicht Leben, sondern sie empfangen nur die Gnade von gleichsam von außen. Das ist so ein Bild bei Luisa. Und sie sind praktisch wie die Empfänger. Wir empfangen wie die Erde. Die Erde ist angewiesen darauf, das Licht zu empfangen. Wenn jemand aber im göttlichen Willen lebt, der wird umgewandelt in Sonne. Der wird selber zu Licht, der wird selber eine Sonne. Das heißt, er besitzt die Quelle. Er wird nicht Gott, er bleibt ein Geschöpf, aber es ist ein glückliches Geschöpf, das die Quelle, das Gott besitzt. Das ist ganz was anderes. Und diese Seelen, die an den Strahlen gesaugt haben, das waren nur wenige, die waren allen anderen Dingen entfremdet. Das heißt, sich selbst, das ist jetzt mein Kommentar, steht nicht da, aber sich selbst der Welt und ihren Leidenschaften, ihren verdorbenen Neigungen. Für sie gibt es nur mehr Gott und seinen Willen, seine Liebe. Und während es schien, dass sie nichts taten, trat aus ihnen das ganze göttliche Wirken hervor. Das bedeutet, sie besitzen die Quelle. Die anderen, die tun, die großen Heiligen, da gibt es die Wundertäter, die Missionare, die haben die Heilungsgabe, alle möglichen Charismen, alle großen Wunder, aufsehenerregend. Die tun, aber die Seelen im göttlichen Willen, die scheinen nichts zu tun. Sie lassen die anderen die Wunder tun. Da ist, weiß ich nicht genau die Stelle, da gibt es eine, also die sind wie die Quelle, die im göttlichen Willen leben, und die anderen sind wie die Kanäle. Durch diese Kanäle wird dann das Wasser überall hin verteilt und ergießt sich dort und da. Aber die Seelen im göttlichen Willen sind ganz verborgen, wie diese unterirdischen Quellen. Von ihnen kommt alles. Durch sie schenkt Gott der ganzen Welt die Gnaden, die Charismen, die Apostolate. Die einen sind im Dienst für die Kranken, die anderen sind Prediger, die anderen sind Lehrer, die anderen sind Märtyrer. Jeder hat seinen Dienst, seine Aufgabe, seine Berufung und die Wundertäter und so weiter. Aber diese alle verdanken die Gnaden, die sie haben, den Seelen, die im göttlichen Willen leben. Es geht alles von Gott aus, aber es geht alles durch die Seelen, die im göttlichen Willen leben, wie durch Mittler aller Gnaden, so in der Richtung. Sie sind Gnadenmittler. Sie besitzen diese Quelle, sie besitzen Gott. Das sind Geheimnisse, ich kann es jetzt auch nur andeuten. Die anderen Heiligen, die die mystische Gegenwart Gottes haben, sie besitzen nicht die Quelle. Sie sind wie die Erde, die empfängt. Und die Seelen im göttlichen Willen sind nach außen hin unscheinbar, unauffällig, verborgen. Man sieht nichts an ihnen. Und mein liebenswürdiger Jesus fügte hinzu, hast du die Seligkeit derer gesehen, die meinen Willen tun? So ernährt sich jemand, der meinen Willen tut, von Licht, das bedeutet von mir. Er sagt auch an verschiedenen Stellen, die Seelen, die im göttlichen Willen leben, die brauchen nichts. Die brauchen nicht andere Menschen, die brauchen nichts, keine Geschöpfe, sie brauchen nur Gott, Gott allein. Natürlich, wir müssen essen, wir brauchen eine Wohnung, wir brauchen Kleider. Aber die Seele in ihrem Innersten, in ihrem Kern oder in ihrem Grund, in ihrem Zentrum, sie ist in Gott festgemacht und nur in Gott. Und sie braucht nichts, das ist wirklich so, weil sie kann jederzeit sterben, sie kann in die Ewigkeit hinübergehen und sie berührt nicht einmal das Fegefeuer. So ist eine Seele, die ganz im göttlichen Willen lebt. Sie braucht nichts, sie braucht nur Gott. Sie besitzt ihn schon auf der Erde. Und sie kann ihn im Himmel gar nicht mehr besitzen, als sie es schon auf der Erde tut. Es gibt Heilige, die das auch bezeugen, zum Beispiel Theresia vom Kinder Jesu. Fällt mir ein, die hat irgendwo geschrieben, sie besitzt ihren Herrn schon jetzt auf der Erde, so im Himmel kann sie ihn gar nicht mehr besitzen. Schwester Faustine genauso, in ihren hymnusartigen Gedichten hat sie das auch irgendwo geschrieben, in den Tagebüchern. Also natürlich, es ist der leibliche Tod, aber die Seele stirbt nicht mehr ab, weil sie ist allem abgestorben. Die Liebe hat das alles vorweggenommen. Sie besitzt ihren Gott. Da fällt mir auch ein, Glaube und Hoffnung sind aufgelöst. Wir haben hier gelernt, die drei theologischen Tugenden, Glaube, Hoffnung und Liebe. Am größten aber unter ihnen ist die Liebe, sagt der heilige Paulus. Und eine Seele, die im göttlichen Willen lebt, die die Gabe besitzt, die ganz in ihm lebt, die kommt so weit, Glaube und Hoffnung aufzulösen, weil sie ihren Gott besitzt. Wie soll sie glauben an den, den sie schon besitzt? Wie soll sie hoffen auf den sie schon besitzt? Und darum sagt Jesus auch, das ist das Leben der Glorie schon auf der Erde. Ja. Und dann habe ich mir ein paar Einträge zusammengesucht. Also das sind unzählige, die eigentlich in diese Richtung gehen, die das weiter erklären und beschreiben. Vor allem in den ersten Bänden, dieses Geheimnis, diese Zielsetzung, die Gott hat, dass er uns von allem, was menschlich ist, entleeren möchte. Band 10, Band 11, da ist ganz viel davon die Rede. Also das Menschliche ist jetzt nicht, dass wir unsere menschliche Natur zerstören müssen. Wir sind Menschen, wir sind Geschöpfe, Leib und Seele. Aber unsere Natur soll geheiligt werden. Also mit anderen Worten, vergeistigt und vergöttlicht werden. So dass in unserer Seele nichts Irdisches, nichts Materielles, nichts Fleischliches mehr ist. Beim heiligen Paulus in seinen Briefen finden wir Seite für Seite diesen Konflikt zwischen den zwei Prinzipien von Geist und Fleisch. Das Fleisch, das ist unsere verdorbene Natur, die sich an das Sichtbare, an das Irdische hängt. Und der Geist ist eben das, was eigentlich, das ist das Leben des Heiligen Geistes, das Gnadenleben, das uns durch die Taufe geschenkt ist. Die Taufgnade, die sich entfalten soll, der Heilige Geist, der uns ausfüllen möchte, der uns seine Gaben und seine Früchte mitteilt und der uns von allem Irdischen, von unserem Ich losschält, loslöst. Es gibt ja auch in der Nachfolge Christi, fällt mir gerade ein, diesen Ausspruch, wenn du alles losgelassen hast, dann bleibt dir am Ende nur noch eines, dich selber zu verlassen. Und das ist das Schwierigste. Wenn wir alles losgelassen haben, die Ehre, die Menschen, die Familie, den Besitz, aber uns selber loszulassen, das ist die Herausforderung. Und darum geht es gerade in den Schriften von Luisa Picarita. Und da fällt mir auch gerade ein, es gibt mehrere Bücher, jetzt auch in diesen hellblauen Büchern ist das erklärt. Zum Beispiel Ich klopfe an, das ist der Band 9. Da wird das auch beschrieben, wie wir von den menschlichen Anhänglichkeiten wegkommen können, sodass Jesus in uns leben kann, er in uns denken kann. Er will sagen können, diese Seele, zu dieser Seele, das sagt er auch oft, mein Leben, du bist mein Leben, du bist mein Fleisch, mein Blut, meine Knochen. So klar drückt er sich aus. Also du bist meine Seele, du bist mein Kalvaria, du bist meine Auferstehung, schon auf der Erde. Du lebst, also in dir, ich lebe in dir, ich bin es, der in dir lebt. Du bist mein Fleisch, meine Knochen. Das gilt wirklich für jeden von uns. Es geht nur darum, dass wir das annehmen können, akzeptieren können, glauben können. Der Mensch, unser Ziel ist es ja die Umgestaltung in Jesus. Und im Himmel sind alle ganz umgestaltet in Jesus. Das heißt, im Himmel sind ja die Seelen und nicht die Körper, aber im Himmel fühlt jeder Selige fühlt das Leben Gottes in sich und das eigene gar nicht mehr. Sie sind so angefüllt mit Gott, dass sie sich selber gar nicht mehr fühlen. Und in diese Richtung will uns dieses Buch, auch Band 9, helfen. Dann gibt es Band 5, ist eine Einführung in das Reich des göttlichen Willens. Für den Anfang, glaube ich, ganz gut. Ich bin gerade dabei, das zu überarbeiten, eine Neuauflage. Das wird dann, glaube ich, noch verständlicher sein und klarer. Und das möchte ich euch empfehlen, eben das Buch der Mutter Gottes, Band 8. Das haben viele wahrscheinlich ohnehin. Die Jungfrau Maria im Reich des göttlichen Willens. Das ist ihr Buch, das sie an Luisa diktiert hat. Sie hat jeden Tag Luisa besucht. Da gab es eine Zeit um 2 Uhr herum, eine Stunde. Da Luisa war in einem kleinen Bett, umgeben von Vorhängen. Da wurden die Vorhänge zugezogen. Und Luisa Picaretta empfing, also die Mädchen, die bei ihr gearbeitet haben, mit ihr in ihrem Umkreis waren, die haben alle das Zimmer verlassen, die Türe wurde geschlossen. Und dann kam die Mutter Gottes circa eine Stunde jeden Tag zu Besuch. Und aus diesen Begegnungen ist dieses Buch entstanden. Die 31 Tage im Monat Mai, diese Betrachtungen. Und nämlich Maria ist es, die, wie bei Grignon, wie wir da gehört haben, sie ist es, die uns in Gott, also in ihr, sie will uns ihr Geheimnis lehren. Und nicht nur lehren, sondern sie will uns teilnehmen lassen an ihrem Geheimnis. Dieses Geheimnis Mariens, das ist einfach Gott, das ist Jesus, das ist Gott Vater, das ist der Heilige Geist, das ist die heiligste Dreifaltigkeit. Und da Maria will uns in sich aufnehmen, sie ist die Forma Dei, die Gussform Gottes, die lebendige Gussform Gottes. Und so werden wir in Maria, in Jesus umgestaltet. Das hat Grignon schon erlebt, auf mystische Weise, habe ich euch schon gesagt. Bei Luisa Picaretta geschieht dasselbe, aber die Umgestaltung, das Leben Gottes in der Seele ist nicht mehr mystisch, sondern real. Und die Mutter Gottes ist diejenige, durch die Gott in die Welt gekommen ist. Grignon hat das gesagt, zum ersten Mal und bei seiner Wiederkunft wird er wieder durch sie kommen. Und so kommt er auch durch sie mit der Gabe des göttlichen Willens. Und sie ist es, sie wird es sein, die die Seelen bis auf diesen Punkt führen wird, erheben wird, dass sie ihr eigenes menschliches Denken, Empfinden ganz verlieren werden. Sie werden sich ganz vergessen. Es gibt Heilige, die das gelebt haben. Da gibt es auch bei euch in Deutschland, in München, eine Ordensfrau, die ist sehr jung verstorben, mit 28 Jahren. Ich habe es auch schon in manchen Vorträgen erwähnt. Schwester Bonaventura Fink, eine Schulschwester aus München. Es gibt im Antiquariat sicher auch noch Bücher, ihre Mitschwester Solina Mehr, also mit M-E-H, nicht wie das Meer, sondern wie das mehr oder weniger. Schwester Solina Mehr hat über sie geschrieben. Und die hat das eigentlich gelebt. Diese Schwester war mit 28 Jahren, also binnen 2 Jahren, wurde sie total umgestaltet durch das Goldene Buch. Da ist sie in den göttlichen Willen eingetreten. Und sie hat sich so hineinnehmen lassen in Gott, dass sie sich selbst buchstäblich verloren hat, vergessen hat. Ihr persönliches Eigenbewusstsein war aufgelöst. Das ist die höchste Stufe der Gottvereinigung nach Johannes vom Kreuz. Johannes vom Kreuz lehrt, glaube ich, 10 verschiedene Grade oder Stufen der Gottvereinigung. Und der höchste Grad ist der, wo die Seele sich selbst nicht mehr wahrnimmt. Das heißt, sie weiß schon, wie sie heißt und wer sie ist und was sie macht. Sie ist Lehrerin gewesen, sie war Turnlehrerin. Aber als Lehrerin in diesen äußeren Aufgaben war sie innerlich ganz in Gott verloren und versenkt, so dass, was bedeutet das eben, dass ihr Ich, wenn sie gesagt hat, ich, dann war Jesus gemeint, das war Jesus. Ich will meinen Vater verherrlichen, alles zu meinem Vater zu Ehren tun, alles für das Heil der Seelen, mich dürstet nach Seelen, mich hungert nach den Seelen im Tabernakel, so hat sie gesprochen. Ihr Ich war Jesus. Und es war bei ihr noch mehr als beim heiligen Paulus. Paulus sagt ja, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das ist ja schon gewaltig viel. Aber sie hat gesagt, nein, das kann ich gar nicht sagen. Die letzten zwei Worte hat sie weglassen müssen. Nicht mehr ich lebe, Christus lebt. Punkt. Christus lebt. In mir, das wäre zu viel. Das hätte dem nicht entsprochen, was sie gelebt hat. So war diese Umgestaltung in Jesus Christus. Und das ist das Ziel der Mutter Gottes. Und das ist mit diesem Buch ihr Vorhaben. Darum hat sie uns dieses Buch geschenkt. Sie führt uns hinein in den göttlichen Willen. Wenn wir sagen heute, ja, das will ich, ich will eintreten in das Leben im göttlichen Willen, das tut man ganz einfach mit einem Willensakt. Ich habe jetzt gehört von dieser Gabe, ich verstehe nur ganz wenig. Vater Januzzi sagt, 1 Zentimeter genügt. Wenn ich 1 Zentimeter verstehe, kann ich schon eintreten. Und Willensakt, lieber Gott, ich gebe dir meinen Willen, bitte gib du mir deinen Willen im Austausch. Und schon fängt der erste Akt im göttlichen Willen an. Die Herzschläge, Atemzüge, Schritte, Gedanken. Und man beginnt mit der Leihgabe, da ist man mal drin, mal draußen. Das ist am Anfang so, man übt sich ein. Aber die Mutter Gottes, sie ist von Anfang an, weil er kommt ja nur durch sie. Sie ist immer dabei, also die Mittlerin zwischen Gott und dem Geschöpf. Sie ist immer dabei. Aber sie hilft uns hinein überhaupt in den Anfang. Das heißt, Vater Robert Young hat das in Heroldsbach auch gesagt, ich glaube 2017, in seinem letzten Seminar, das er hatte auf Erden. Dann ist er nach Hause, dort hatte er einen Herzinfarkt auf der Straße im Auto und hatte einen tödlichen Autounfall. Und in diesem letzten Seminar hat er gesagt, die Mutter Gottes ist es, die die Seelen vorbereitet auf den göttlichen Willen. Also es ist immer sie, alle Gnaden gehen durch sie, Mittlerin aller Gnaden. Und sie hilft uns hinein und sie führt uns immer tiefer hinein in dieses Reich. Und sie ist es, ich glaube auch sie allein, die es vermag, die Seelen so weit auf Erden zu bringen, dass sie sich so verlieren, wie diese Schwester Bonaventura. In Gott so verlieren, dass sie ihr persönliches Eigenbewusstsein verlieren. Das klingt unglaublich. Wir wissen, wir sind unfähig. Es ist ja Gott, der das bewirkt. Es ist sein Wirken. Unsere Entsprechung braucht es. Wir sind auch eigentlich unfähig zu entsprechen. Aber wir können nur unseren guten Willen hinhalten und hinhalten. Mehr können wir ja gar nicht. Und Gott wird es tun an denen, die, ja, ich glaube, die glauben, die einfach, ich glaube, das ist hauptsächlich der Glaube und das Vertrauen. Weil was können wir schon? Wir fallen jeden Tag x-mal auf die Nase. Und sie ist es, die Mutter Gottes, die die Seelen auf diese Höhe führen wird. Und ja, das ist meine Überzeugung jetzt, das ist persönlich, aber ich glaube, das werden auch die Seelen sein, durch die Jesus dann in seiner Glorie erscheinen wird. Weil es ist immer eine, wenn Gott eine Gnade gibt, dann braucht er ja immer Seelen. Brauchen ist ein schlechter Ausdruck, aber er verlangt, seine Gerechtigkeit verlangt es, dass er auf Erden immer eine Entsprechung findet für das, was er geben will. Eine Seele, die das, genau das wiedergeben kann, die ihm das zurückgeben kann, was er schenken will, die das leben kann, was er ihr sagt. Also nicht bloß erzählen, sondern leben. Sie nimmt das auf und es wird Fleisch in ihr. Es wird, es steigt auf die Erde, der Himmel steigt auf die Erde. Und das wird, durch Maria wird es geschehen. Sie wird Seelen formen, die wirklich so weit kommen. Sie sagt das ja an mehreren Stellen, der 13. Tag, oder ja, an vielen Stellen. Der 13. Tag, da ist eine deutliche Aussage und am 31. Sagt sie, sie war ganz frei von jeder Unpässlichkeit des Leibes. und frei von jedem Übel der Seele, weil sie ganz im göttlichen Willen lebte. Sie hatte überhaupt keine Probleme, die Tugenden zu üben, keine Widerstände, keine Kämpfe, da war nichts. Das soll uns nicht darüber hinwegtäuschen. Sie ist die Königin der Märtyrer. Das heißt nicht, dass sie nicht gelitten hätte. Das heißt nur, dass sie keinen Widerstand in sich hatte gegen Gott und seine Gnade. Überhaupt keinen. Für sie war das leicht. Es war buchstäblich leicht. Und Jesus sagt auch, die Tugenden zu üben ist leicht. Im göttlichen Willen wird es leicht. Am Anfang ist es nicht so, das wissen wir alle. Wir müssen ringen. Aber es wird immer leichter und es wird eines Tages auch leicht. Durch die Hilfe der Mutter Gottes kommt die Seele so weit. Die Heiligen sind ja auch ein Beweis dafür, dass sie relativ leicht. Luisa sagt, sie ist die größte Heilige im göttlichen Willen, sagt Jesus ihr selber. Niemand wird sie übertreffen. Aber sie hat selber wo gesagt, also ja, die Mutter Gottes hatte ja nicht diese Kämpfe so wie ich. Sie hat so viele Widerstände gehabt, gegen das Schreiben zum Beispiel, gegen verschiedene Opfer, gegen diesen Leidenszustand, den sie jede Nacht hatte, aber gegen die Tatsache, dass jeden Morgen ein Priester kommen musste, um über ihren ganzen Körper das Kreuzzeichen zu machen, damit der Körper wieder die Lebensfunktionen aufnehmen konnte. Das war erforderlich. Es musste immer ein Priester kommen. Und diese Abhängigkeit, das war für sie so schwer zu akzeptieren. Sie hatte dort und da enorme Widerstände und gekämpft mit Gott, mit dem göttlichen Willen. Bei ihr war es auch nicht so ohne weiteres. Und eben uns geht es auch so. Und Maria ist die Einzige, die diese Kämpfe nie hatte. Die Tugenden standen zu ihrer Verfügung wie Prinzessinnen. Sie boten ohne Widerstand ihre Dienste an bei Bedarf. 13. Tag, wo sie gerade im Tempel eingetreten war. Sie war Königin. Sie trug den göttlichen Willen im Triumph. Und es war immer so unter dem Kreuz. Es war immer so bei der Hochzeit zu Kana. Es war immer gleich. Immer gleich. Nicht eine winzige Abweichung oder ein Heraustreten aus dem Zentrum des göttlichen Willens, das gab es bei ihr nicht. Sie war immer voll und ganz im Zentrum, das heißt in der Liebe Gottes, in seinem Willen. Egal was passiert ist, egal wie die Umstände waren, egal welche Menschen sie um sich hatte, wie die zu ihr waren. Also für uns ist das ja, aus eigener Erfahrung, wir haben eher sowas wie eine Hochschaubahn der Gefühle und so weiter in unserem Alltag. Die Mutter Gottes war immer auf der gleichen, sozusagen, immer gleich, so wie Jesus. Ja, vielleicht jetzt ist eh schon die Zeit fast um, aber ein Lied, das wir einfügen und dann könnte ich noch... Oder wir machen gleich weiter. Ich habe genug, wenn ihr könnt, wenn ihr wollt.
Mach noch ein bisschen und da gehen wir eh gemeinsam rüber.
Ja.
Barmherzigkeitsstunde.
Ja.
Da werden wir drüben in der Kapelle dann gemeinsam nochmal beten und singen.
Ja. Ich erzähle euch jetzt nur kurz noch so Highlights, die ich mir da herausgeschrieben habe von verschiedenen Einträgen. Worum geht es Gott? Er möchte uns von allem, was menschlich ist, entleeren. Und da gibt es Einträge, die das sehr deutlich machen. Der 19. Jänner 1912, ich nenne die Daten, ihr könnt selber nachlesen. 19. Jänner 1912, die Seelen sollen alles Menschliche verlieren und sich selbst nicht mehr fühlen. Also wenn wir das Menschliche verlieren, dann fühlen wir uns selbst nicht mehr. Und da gibt er dieses Beispiel, Jesus drückt die Seelen ganz an sich, also wie mit einem Seil, bindet er die Seele an sein Herz, ganz eng. Aber dann fangen wir an zu schauen, wie kalt, wie warm bin ich, wie fühle ich mich und ich schaue mich selber an. Und das lockert diesen Knoten, weil ich mich selber betrachte. Also er möchte uns in diesen Zustand, eben wie diese Schwester Bonaventura Fink, bringen, wie Luisa auch, sich selbst nicht mehr fühlen. Und ähnlich heißt es auch im Band 11, dann 14. Februar 1912, im Besitz hört die Empfindsamkeit auf. Also dieses menschliche Empfinden. Die Kälte ist brennender als der Eifer. Da kommt auch wieder dieses Thema. Und gleich darauf, am 18. Februar 1912, die Seele, die Luisa hat das nämlich so erfahren, sie empfindet weder Angenehmes noch Unangenehmes mehr. Mhm. Denn ihr Leben hat aufgehört. Ihr Leben, es ist ihr Leben zu Ende. Gott lebt in ihr. Jetzt ist sie unempfindlich gegen Widerwärtiges oder Angenehmes. Die Menschen, die sie umgeben oder die Ereignisse, die ihr widerfahren, sie wird unempfindlich. Und deshalb kann sie dann auch immer gleich sein. Und es ist leicht für sie. Wenn wir empfindlich sind, dann geht es bei uns los. Ne? Dann kommt der Sturm im Wasserglas oder die Turbulenzen im Sportflugzeug und diese Dinge. Wir sind nicht in der Lage. Also wir können uns anstrengen, dass wir nicht abstürzen. Aber es geht halt hoch und nieder und manchmal ganz schön. Weil wir eben noch nicht abgestorben sind. Das ist das Verdorbene, das ist das Menschliche. Für uns scheint das normal. Ja, jeder, das ist ganz normal, das Menschliche. Man ärgert sich, man ist wütend, man ist traurig, man ist entmutigt, man ist verunsichert, man macht sich Sorgen, man fürchtet sich. Das ist, für uns ist das ganz normal, aber das ist das Menschliche und gehört eigentlich zur verdorbenen Natur. Und das ist all das, das sind diese Armseligkeiten, die Gott von uns nehmen möchte. Das ist dieses Menschliche, das uns auch natürlich die Übung der Tugenden schwer macht. Wo ist dann meine Geduld? Ich neige auch zur Ungeduld. Und so weiter. Man neigt die einen mehr zu Zorn, die anderen mehr zu Angst oder je nach Charakter und Temperament. Aber Jesus sagt, die Seele, 24. Februar 1912, gleich das nächste, sie erwirbt mein Temperament. Die Seele erwirbt das Temperament Jesu. Wir verlieren unser Temperament, also hochsensibel oder grob gestrickt oder der eine so, der andere so. Wir verlieren unser eigenes Temperament und das heißt nicht, wir sind jetzt Schablonen, einer wie der andere, aber wir werden umgewandelt, das, was wir sind. Gott nimmt es nicht weg. Er zerstört es nicht, aber er heiligt es, er wandelt alles um in die Natur, in das Temperament Jesu. Friedvoll, heiter, würdig, immer gleich. Voll Vertrauen, Hingabe, Liebe. Jeder auf seine Art, jeder hat seine Art. Und so sagt er auch, ich meine, das ist jetzt Unzähliges könnte man da noch erzählen. Da habe ich ja noch eine ganze Menge. Was für dieses Thema jetzt besonders zutrifft. 4. Juli 1912. Der göttliche Wille muss das Grab der Seele sein. Bis sie allem, was menschlich ist, abstirbt. Dem Leiden, den Tugenden, ihren geistlichen Gütern. Was soll das heißen? Die Seele vergisst sich selbst, sie verliert sich selbst. Sie schaut gar nicht mehr, jetzt übe ich diese Tugend oder übe ich jene Tugend. Sie ist so hineinverloren in Jesus. Jesus lebt in ihr und sie mit ihm. Sie liebt ihn, er liebt sie. Fertig. Da fragt sie nicht mehr nach den Tugenden. Übrig bleibt die Liebe. Bitte.
Weil die Welt ist einfach anders. Mhm. Oder ist man da davor dann geschützt?
Aha, also, die Frage, ja, kann man da überhaupt noch auf Erden leben, weil auf der Erde ist so viel Böses und das bedeutet ja für eine so reine Seele unendliches Leid eigentlich, ja. Gell, im göttlichen Willen. Ja, ist auch so. Es ist auch so, weil das ist, glaube ich, auch das Geheimnis der Mutter Gottes. Sie ist die Königin der Märtyrer. Sie hat alle Beleidigungen Gottes wahrgenommen. Sie hat wahrgenommen, wie sehr ihr Sohn leidet. Und das ist ein göttliches Martyrium. Luisa Picaretta ähnlich. Die Heiligen alle ähnlich. Das ist eine gute Frage. Aber man kann es aushalten, weil die Liebe Gottes brennt in der Seele. Maria hat gesagt zu Luisa in ihrem Buch, wir haben auch geweint und es hat nicht gefehlt an Tränen und an Leiden. Aber das waren Tropfen im Vergleich zu den Ozeanen der Liebe, die wir in uns hatten. Die Liebe und die Freude, die Glückseligkeit sind Ozeane. Das andere im Vergleich bleiben nur Tropfen. Ja, vielleicht machen wir Schluss, weil es ist eh genug. Machen wir Pause. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.